Hallo, herzlich willkommen zu Plauschwerz Berlin, der Literaturpodcast. Heute eine Sonderfolge aus dem Literaturforum im Brechthaus für das Literaturfest München. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir sind
Maria Christina Piwowarski
und ich bin Ludwig Lohmann. Genau, und wir sitzen hier im Literaturforum im Brechthaus. Dort haben Helene Weigel und Bertolt Brecht nach dem Zweiten Weltkrieg gewohnt lange. Da gibt es auch ein Museum und einen Veranstaltungsraum. Es ist ein sehr schönes Literaturhaus hier in Berlin. Und jetzt freuen wir uns, dass ihr uns zuschaut bei einer Sonderfolge zum Literaturfest. Maria, worum geht's heute?
Es geht großartigerweise um die Freundschaft. Das Literaturfest in München wird in diesem Frühjahr kuratiert von Daniel Schreiber und es hat auch ein Thema: Sprachen der Liebe, wie wir leben wollen. Und wir haben uns ein paar Bücher zum Thema Freundschaft ausgesucht, die wir dafür heute besprechen. Freundschaft ist so ein ganz grundsätzliches Wort, was ich auch mit Daniel Schreiber interessanterweise in Verbindung bringe, der in seinen Büchern mir irgendwie schon ganz lange Freund ist und in seinen Texten. Und ich immer auch so das Gefühl habe, er beschäftigt sich eben ganz viel auch damit, vor allem in Allein oder in die Zeit der Verluste zuletzt, wie Freundschaften auch eine große Rolle spielen für das Gefühl des Geliebtwerdens, des Gehaltenwerdens in der Welt zu sein.
Ja, auch sowas Identitätsstiftendes und sowas, was einen so zusammenhält und vielleicht auch gerade in Zeiten, in denen man auch bestimmte Krisen spürt oder in denen man besonderen Halt braucht, dann schreibt Daniel sehr toll darüber, wie wichtig dann Freundschaften sein können in so einem Moment. Und es ist ja auch ganz interessant, weil jetzt ist ja das Jahr 2025 und wir haben dieses Jahr auch ein Freundschaftsjubiläum, denn wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren und sind seit 10 Jahren auch befreundet.
Und es fühlt sich richtig, richtig gut an, einen Podcast mit einem Freund zu machen und dann auch noch über Freundschaftsbücher zu sprechen. Würdest du den Podcast mit mir auch machen, wenn wir nicht befreundet wären?
Oh, ich glaube, das wäre schwer. Also dadurch, dass wir ja auch über Literatur reden und über Werte und über Kunst, ich kann mir es ganz schwer vorstellen, mit dir so über diese Themen zu streiten, wenn du immer so ganz andere Werte und Vorstellungen hättest oder wenn wir uns so in der Art und Weise, wie wir miteinander reden wollen zum Beispiel auch, also nicht nur, meinetwegen, wie denken wir jetzt über Faust oder Thomas Mann, sondern auch, wie lassen wir uns ausreden oder nicht, also alles so, auch so die Soft Skills von Freundschaft. Wenn wir da keinen gemeinsamen Nenner hätten, ich stelle mir das sehr schwer vor, da einen Podcast gemeinsam zu machen.
Es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, weil man eigentlich immer so einen Freundschaftstermin im Kalender hat, wenn man sich zum Podcasten trifft.
Ja, es ist auch, darf ich das sagen, es ist auch immer das, was wir so davor und danach, nach den Live-Aufzeichnungen haben, ist auch immer sehr schön, weil Maria und ich gehen dann oft noch essen oder ja, noch weiter trinken oder so was. Und das ist dann immer sehr schön. So, genau. Der Podcast ist auch so eine Art, naja, so eine Strategie unserer Freundschaft. Also damit, da sehen wir uns auch regelmäßig.
Das war eine Strategie von dir, oder? Du wusstest sofort, dass es Sinn macht, irgendwie noch so einen festen Termin im Kalender zu haben, an dem wir sozusagen freundschaftlich über Bücher reden, der dann auch nicht so einfach, wobei ich ehrlich gesagt, ich bin auch total froh drum, weil wenn wir uns immer nur zum Pizza essen und Fußball gucken, nichts gegen Fußball, aber verabreden würden, dann würde es vielleicht in der letzten Zeit, die wir beide doch ganz schön wild auch unterwegs sind, vielleicht hin und wieder ausfallen müssen. Und dadurch, dass wir aber Podcast machen, fällt es nicht aus.
Ja.
Bin froh, dass du mein Freund bist.
Ja, Podcast-Freundin.
Ja.
Was hast du denn heute? Ja, für alle, die uns vielleicht noch nicht so kennen, was ich eigentlich mir nicht vorstellen kann, wir fangen immer unseren Podcast mit Lyrik an, weil wir beide Lyrik sehr mögen. Und heute fängst du an mit Lyrik. Was hast du mitgebracht,
Maria? Ja, und ich habe so ein bisschen, bin ich erst der Versuchung erlegen, Gedichte über Freundschaft und so weiter zu suchen. Und dann habe ich aber gedacht, dass ich es viel schöner fände, wenn wir über die von Rowohlt ganz wunderschön neu herausgegebenen Ausgaben von Mascha Kalekos Texten, und zwar das lyrische Stenogrammheft und auch Verse für Zeitgenossen, sind in diesem Jahr nochmal in so ganz wunderhübschen Neuauflagen in Taschen Büchern erschienen. Und da habe ich dann aber schon ein Gedicht rausgesucht, was sich um Freundschaft dreht, aber auf eine sehr, sehr spezielle Art. Ich finde, Mascha Kalekos ja sowieso als lyrische Stimme ist immer wie so eine Freundin zu treffen, wenn sie über über Arbeit, über Einsamkeit, über Exil, über Liebe natürlich in ihren Gedichten nachdenkt, dann ist das immer, als würde man einer Freundin zuhören. Und sie hat jetzt ein Gedicht, das ich vorlese und wo ich kurz mit dir dann auch noch gerne drüber sprechen würde. Das heißt Arbeitszeugnis für einen Freund. Abgangszeugnis für einen Freund. Ich habe es gerade falsch gesagt.
Abgang, nicht Arbeit. Okay, das heißt, ja.
Aber,
Arbeitszeugnis finde ich auch gut. Ja, so, du hast dir Mühe gegeben, warst so sozial und alles. Und, genau.
Ja, es ist auch so lustig, weil ich natürlich daran gedacht habe, unbewusst, dass unsere Freundschaft damit begonnen hat, dass wir zusammen gearbeitet haben. Aber bei Mascha Kalecko, und jetzt machen wir es bitte richtig, entschuldigt, heißt es Abgangszeugnis für einen Freund. Du hast mir Pyramidon gegeben, wenn ich Kopfweh hatte. Du packtest mein liederliches Alltagsleben in zarte Watte. Du hattest für jedes Wehweh einen Tee. Und nun steigst du schon in den D-Zugwagen. Na, sagen wir mal, eine Eins in Betragen. Du warst mir Freund und Kinderfrau, Haushaltungsvorstand der Seele. Und wenn es mal Not tat, so brummtest du rau, weil ich es dir eben befehle. Du warst mein Beschützer und Weckeruhr und stets funktionierende Registratur. Und nun ist das alles auf einmal vorbei. Für Aufmerksamkeit eine 1 bis 2. Nun gibt kein Mensch mehr auf mich Acht und keiner fragt, wann ziehst du? Kein Mensch erwartet mich um 8 und keiner sagt, na siehst du. Bald fehlt ohne dich meinem Schlendrian ein Esslöffel Strenge als Baldrian. Ach so ja, das Foto, bevor der Zug fährt. Und Fleißzeugnis sagen wir lobenswert. Und ich mag es so gerne, weil es auch zeigt, was ich in Freundschaften manchmal so schätze, nämlich, dass diese Fürsorge, die man so füreinander hat, dass die nicht nur bedeutet, dass man alles toll findet, was der oder die andere macht, dass man nicht nur sanft ist, sondern dass man manchmal auch sagt, hey, irgendwie, dass man sehr ehrlich miteinander ist.
Du meinst auch mal sagt, hey, das war gerade nicht so cool, was du machst, und weil ich das so gern habe, weise ich dich darauf hin und...
Ja, oder auch, dass man so eine tatsächlich fast elterliche, also sie beschreibt ja manchmal auch so eine fast elterliche Fürsorge. Und gerade in der Zeit, wo wir leben und wo wir uns ja manchmal auch so Gedanken machen, wo nicht alle von uns ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben oder so weiter, sind auch so gerade diese sozusagen als elterlich geprägten Skills manchmal ganz schön, wenn man die sich in Freundschaften sucht. Es gibt diesen Wahlfamilien nochmal was ganz Neues. Wie findest denn du das?
Ja, eh gut. Vor allen Dingen, weil es auch jetzt, also das ist so schön, dass... so ab so Mitte 20 dann auch Freundschaften zu Personen geschlossen habe, die wesentlich älter sind als ich oder immer noch sind. So, und die ich auch schon sehr lange habe. Zu dir zum Beispiel.
Ich wusste, dass der kommt. Ich wusste es.
Nein, Marion ist ungefähr gleich alt. Aber ich habe auch ein paar FreundInnen, die wirklich so 10 Jahre älter sind als ich. Und es ist nicht direkt elterlich, würde ich sagen, aber es ist schon schön, auch so diese Erfahrungen und diese Geschichten da mitzubekommen, weil in der Zeit, wo es halt einfach noch viel zu klein war, um das zu erleben. Und das betrachte ich als eine enorme Bereicherung auch für mich, so dieses über mehrere Generationen FreundInnen haben. So, ja. Kannst du dich noch erinnern, wann du Mascha Kalecko kennengelernt hast als lyrische Freundin?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Liebesgedichte von ihr waren. Und ich weiß aber nicht mehr genau wann. Aber ich weiß, dass gerade dieses, was so ein bisschen ja aus der Mode gekommen ist bei der Lyrik, dass es sich eben sehr reimt und dass es so eine Leichtigkeit suggeriert durch dieses Reimen und trotzdem aber so einen ganz, ganz genauen Blick auf Zeiten hat. Ich denke, ich war irgendwo in der Pubertät und habe es irgendwo in so einem, wahrscheinlich eine Anthologie von Liebesgedichten, habe ich sie entdeckt. Und in diesem Jahr ist ja ihr 50. Todestag gewesen. Das finde ich auch immer noch so ganz spannend, so Leute dann so zu verorten, die ja, neue Sachlichkeit klingt so, als wäre es wahnsinnig lange her, aber wenn man sich überlegt, dass sie 75 gestorben ist.
Sie hat auch nach dem Krieg ja noch viel geschrieben.
Ja, und ist dann ja auch wieder verlegt worden und so weiter, aber eben, dass es eben auch so durch die Zeiten strahlt und dann ist es so schön zu sehen, dass es eben jetzt auch wieder so eine sehr hübsche, mit ihrem Gesicht bebilderte, becoverte Ausgabe gibt, dass es also nie alt wird. Das ist auch was, finde ich, sehr freundschaftlich ist, dass es sich so durchzieht einfach. Worüber redest du, lieber Ludwig?
Genau, ich habe 3 Romane mehr oder weniger mitgebracht. Und das ist ganz interessant, weil es gibt einen Roman, beschäftigt sich so mit einer Freundschaft zwischen 2 Männern oder jungen Männern. Ein Roman mit einer Freundschaft über 2 junge Frauen oder zwischen 2 jungen Frauen, Mädchen am Anfang, dann Frauen. Und eins mixed. Gender mixed. Und jetzt wollte ich dich fragen, was du als erstes hören willst. Weibliche Freundschaft, männliche Freundschaft, ja, nee, das Mixed müssen wir ganz zum Schluss machen.
Das Mixed kommt zum Schluss. Aber ich bin eigentlich immer für, lass uns erstmal über die Frauen reden.
Ja?
Ja.
Frauen zuerst. Ja, okay, cool. Dann rede ich jetzt gern mit dir über ein Debüt, was jetzt ganz frisch in diesem Frühling erschienen ist. Wenn wir lächeln, von Mascha Unterleeberg im Dumont Verlag erschienen. Mascha Unterleeberg, die hat eigentlich, wenn man sich so ihre Biografie anguckt, alles richtig gemacht, um in den Literaturbetrieb zu kommen. Also die hat in Deutschland...
Erst Buchhändlerin, dann Moderatorin.
Sagen wir es so, ja, das ist der andere Weg. Genau, es gibt ja zwei verschiedene Wege. Und sie hat den anderen gewählt. Und zwar, genau, sie hat Kunst und Literatur studiert und dann ist sie an das nach Leipzig gegangen, ans Deutsche Literaturinstitut, hat dort kreatives Schreiben studiert. Sie hat auch, glaube ich, ganz kurz mal in Biel studiert. Da gibt es auch so ein Institut für kreatives Schreiben. Also wirklich so die Elite.
So Leipzig, Biel und Hildesheim.
Kaderschmiede, genau. Für die Leute, die also wirklich so sehr, sehr, sehr ernsthaft schreiben wollen und das auch lernen wollen. Da ist, also sind das eigentlich immer so die besten Adressen. Und dann war sie... hat sie beim Open Mic gelesen, also war sie Finalistin beim Open Mic, was ja so der wichtigste Nachwuchswettbewerb für deutschsprachige Literatur ist. Und in Klagenfurt, in der Schreibschule, war sie auch da bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, Bachmann-Preis. Da gibt es ja auch immer so einen Schreibkurs. Das hat sie alles gemacht.
Aber es klingt auch so ein bisschen so, als wäre das so, sie hat sich da überall angemeldet, aber man muss ja auch.
Nein, man muss sich da bewerben.
Werden,
genau, man muss sich da bewerben und mit seinen Texten und man muss richtig, richtig gut sein, weil da bewerben sich sehr viele und sie hat das halt alles geschafft. Also. Schon vor ihrem ersten Roman war klar, hier kommt eine Autorin, die hat halt, die kann halt richtig viel.
Und sie heißt Mascha.
Mascha, genau, auch so ein schöner Name. Genau, wir reden heute nur über Bücher von Mascha. So. Nein, und ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wenn wir lächeln, auch sozusagen die Abschlussarbeit vom deutschen Literatur. Also man schließt da mehr oder weniger mit einem Roman ab beim DLL in Leipzig. Und ihre Dozentin war Ulrike Dresner. Also das ist schon... Es würde mich arg wundern, wenn dieser Roman nicht funktioniert, so in der Breite. Also mich hat er auf jeden Fall gekriegt. Warum? Und zwar, es geht um zwei Mädchen, Yara und Anto, die in der Ruhr aufwachsen. Und zwar, Yara ist die Erzählerin und die wächst bei einer alleinerziehenden Mutter auf in relativ ärmlichen Verhältnissen. Also die Mutter muss ganz viel arbeiten und es ist wenig Geld da und es ist eine kleine Wohnung.
So unsere Generation später, 80er, früher 90er.
Ja, genau. Also es spielt in den Nullerjahren. Also da gibt es zum Beispiel auch die, muss an einer Stelle so, ja, diese Jamba-Abos für Handys oder sowas. Kannst du dich daran erinnern?
Man so Klingeltöne,
genau. Das, sowas kommt mal vor und natürlich so bestimmte so 50 Cent als Musik und sowas. Also sie macht so ein paar Marker, dass man auf jeden Fall erkennt, das sind eher so die Nullerjahre oder dann Miss 60 Jeans und keine Ahnung. Und diese Yara, die war in der Fußballmannschaft und da lernt sie Anto kennen als, das ist so 10-, 11-jähriges Mädchen. Und Anto kommt aus sehr, sehr wohlhabenden Verhältnissen. Die Mutter ist auch mehr oder weniger alleinerziehend und eigentlich komplett abwesend die ganze Zeit. Und Anto ist so auf sich allein gestellt und wohnt da in diesem großen Haus und ist fast schon, kann man so ein bisschen sagen, so wohlstandsverwahrlost. So. Und die beiden lernen sich kennen da beim Fußball und das ist wie so eine Art Explosion dann. Also
das ist eine Mädchenfußballmannschaft. Wusstest du gleich, dass Anton Mädchen ist?
Ja, also sie wird auch als sie bezeichnet und das ist eine gemixte. Also da spielen auch Jungs mit. Und genau, und die lernen sich kennen und entwickeln so miteinander sofort eine extrem kräftige Gravitation. So. Also die wie so zwei Magneten, die so aneinander docken und dann kriegt man die halt auch erstmal nicht mehr auseinander. Und ab dem Tag verbringen die wie so ihre ganze Pubertät miteinander. Und nennen sich auch so Schwestern und tauschen Klamotten und schlafen beieinander und sind wirklich so unzertrennlich, obwohl sie auf unterschiedliche Schulen gehen. Und die Anto ist auch, die hat so eine Sehnsucht, vielleicht die verspürt so eine existenzielle Wut und so eine Sehnsucht nach Leben und die will sich so spüren und das kippt auch manchmal in so eine Art sehr selbstzerstörerische Ebene und auch eine zum Teil sehr kriminelle Ebene. Also die machen dann auch, die gehen immer so auf so Touren. Und das ist am Anfang noch relativ harmlos, dass die meinetwegen so Kosmetika im Drogeriemarkt klauen oder sie, also Anto bringt Yara bei, wie man klaut, und dann irgendwann haben sie Baseballschläger und dann zerschlagen sie nachts Autos und sowas, und die sind so, also sie haben ganz, ganz viel Energie in sich, und die Yara lässt sich von dieser Anto so ein bisschen mitreißen und sowas, und aneinander formen sie sich aber auch, und dann wird das so erzählt, wie sie praktisch ihre Pubertät erlaufen. Aber die Gegenwartsebene des Romans ist viel, viel später. Da steht nämlich Yara allein auf einer Brücke und Anto ist in die Rohr gesprungen und verschwunden. Und dann rekapituliert sie ihre ganze Kindheit und warum jetzt eigentlich dieser Anto in die Rohr gesprungen ist und ob sie jemals wiederkommt. So. Und in dieser Rekapitulation wird es eigentlich immer heftiger, wo sie am Anfang nur um so kleine kriminelle Sachen geht und mal gemeinsam irgendwie mal rauchen oder sowas hinter den Hecken, fangen sie dann auch irgendwann an, richtig exzessiv zu trinken. Also es ist wirklich sehr selbstzerstörerisch. Ich glaube, Anto ritzt sich auch und sowas. Einmal springt sie von der Mauer, wo es ziemlich klar ist, dass sie sich dabei schwerst verletzen wird, tut sie auch. Und irgendwann wird es dann richtig dolle, weil dann kommen irgendwann Jungs ins Spiel. So, und auf eine Art und Weise, die eine Wut bei den beiden erzeugt, die dann alles kaputt macht. So, also die bekommen so eine ganz, ganz dolle Wut auf Jungs, auf Männer, auf sexuelle Übergriffe, darauf, wie sie als Frauen in der Gesellschaft gesehen werden. Dann gibt es zum Beispiel eine Szene, wo sie da im Club sind und da Yara betatscht von einem Typ und da rastet halt Yara total aus. Und da gibt's, also da fließt viel Blut dann auch und sowas. Und das ist so. Also ich musste zum Teil so an Mareike Fallwickel denken, also die Wut, die bleibt, weil die artikuliert sich da auch in dieser Freundschaft. Und das Interessante bei den beiden ist aber, wie diese von außen sexualisierte Gewalt, die von Männern mehr oder weniger real ausgeht, manchmal denken sie nur, dass es passieren kann, wenn da jemand, ein Mann in der Unterführung läuft und denkt, der könnte uns jetzt angreifen, diese Angst, die da ist und sowas. Und zum Teil manifestiert sich das aber auch wirklich in wirklichen Aktionen, und wie die beiden dann damit umgehen, das ist was das auch mit der Freundschaft macht, so, und erst schweißt es die so zusammen, wir gegen den Rest der Welt, aber dann ist es auch irgendwann so schlimm, dass es eigentlich nur noch auseinanderbrechen kann, so, und wie in welcher Form das auseinanderbricht, das will ich gar nicht alles verraten, weil es ist,
man muss sich ja auch noch fragen, weshalb Anto in die Ruhe gesprungen ist dann,
genau,
am Ende,
ja, okay. Also es ist schon eine, auch so die Frage, ja, das werden wir, glaube ich, vielleicht heute noch öfter besprechen. Also sie fragen sich auch aneinander immer, ja, wer will ich denn eigentlich sein? Und das Interessante ist dann auch, dass der erste Einbruch in der Freundschaft findet auch statt, als Yara auf das Gymnasium kommt. Obwohl, es ist eigentlich so ein bisschen seltsam, weil sie ist eigentlich die aus ärmeren Verhältnissen und der Anto die aus reicheren Verhältnissen. Aber Yara kommt aufs Gymnasium, sie schafft die Aufnahmeprüfung und Anto lehnt das alles ab. Die will irgendwie ein Eis verkaufen und irgendwie, die lehnt Schule, also die ist so ein richtiges Anarcho-Kid irgendwie. Genau, und Yara passt sich halt dann doch ein bisschen an und hat dann auch mit anderen KlassenkameradInnen auf einmal Kontakt und öffnet so ihren Freundeskreis, und da gibt es auf einmal noch andere Personen.
Ja, eine große Gefährdung, genau, für so eine Freundschaft, dann, die so eng ist, wenn dann so in der Phase der Pubertät sich das dann nochmal auf so eine Clique für die eine ausweitet, in der die andere kein Teil ist zum Beispiel. Ne?
Und dann geht es auch darum, was sagt man der anderen Person, was nicht, und dann geht es auch lang darum, ja, darf die jetzt wissen, dass sie mit diesem Typen rumgeknutscht hat, und es ist auch Eifersucht, und es ist auch ein bisschen so eine quasi erotische Ebene, die wird nie so richtig ausartikuliert, aber die kuscheln halt auch nachts miteinander, aber es ist, oder so vorerotisch würde ich es vielleicht nennen, so, also das könnte sich in irgendwas entwickeln, aber wird es nicht. Und wie die dann auch so diesen Unterschied so in ihre Freundschaft einbauen, von, ja, sie ist auf dem Gymnasium, sie hat dann auf einmal andere Klamotten und sowas, redet anders ein bisschen, und die Anto fühlt sich dann auch alleine, und dann passiert halt was sehr Schlimmes mit der Anto. So, was ich aber nicht sagen kann. Und es erzählt praktisch über, so würde ich sagen, so 10 Jahre ungefähr oder 8 Jahre, so von 11 bis 17, so eine Jugend-Pubertäts-Freundschaftsgeschichte, die vielleicht auch ein bisschen so an Fatma Aydemir, dieses Ellbogen, erinnert hat. So. Also es ist was sehr Radikales. Also das, und sie, was das Tolle ist, und ich glaube, das hat sie wirklich auch, daran wird deutlich, dass sie so ihr Handwerk so gut kann, dass es immer so Vorzeichen gibt. Also manchmal schreibt sie so ganz kurz über sie reden über Filme, zum Beispiel über Virgin Suicides. So. Und dann ahnt man schon, okay, hier kommt eine ganz andere Form von Gewalt rein. Oder an einer Stelle reden sie über Kill Bill. Und was ist Kill Bill für ein Film? Es ist ein Rachefilm, ne? Eine Frau nimmt Rache. So. Und das sind so, und das streut sie immer so wie so kleine Motive ein. Und es kommt immer, immer wieder so dieses Gewalt, Gewalt gegen sich selbst auch. Und halt Rache, Wut irgendwie und wie sie das aber so einbaut und trotzdem ist so alles auserzählt. Und dann gibt es so eine Stelle, da weiß ich nicht, gab es da jetzt wirklich diese sexuelle Gewalt oder nicht? Oder passiert das nur in ihrem Kopf? So. Und das ist sehr, sehr gut gebaut einfach. Ja.
Aber warst du danach auch so ein bisschen froh? Ich habe gerade auch so ein bisschen daran gedacht, wie anstrengend so Freundschaften in diesen Teenagerjahren auch sein können. Also manchmal sind die so der totale Halt und der totale Schutzraum und man ist eigentlich nur am Überleben oder kann nur überleben, weil man eben diese engen Freundinnen hat. Und manchmal ist das aber auch super, super anstrengend und vielleicht auch verlockend und
und auch ja, also destruktiv. Ne? Also dieses, ne? Da gibt es so manche Stellen, wo man sagt, ja, wenn wir jetzt erwischt werden, kommen wir beide ins Gefängnis. So, weil die, also erst diese Gewalt gegen Dinge, die also wenn sie so krasse Autos kaputt machen und sowas, dann denken, ist es ja schon, ja, muss das jetzt sein? Muss ich meine eigene Biografie diese Art von Gewalt antun? Und dann halt auch gegen andere Menschen. Und das ist auch was, also habe ich zum Beispiel in meiner Jugend viel erlebt, auch so, dass ich also, ja, Freundinnen in Anführungsstrichen hatte oder Menschen kennengelernt hatte, wo ich so deren Anerkennung wollte oder irgendwie mitspielen wollte, dass es cool sein wollte und sowas. Und wir haben dann wirklich schlimme Sachen gemacht zum Teil. Und was gar nicht mehr so was ist, wie wir jetzt vielleicht heute so Freundschaft definieren würden, als Beziehungen zu anderen Menschen, die uns in der Regel gut tun, die uns stützen, die uns wachsen lassen. Sondern da ist es eher so Freundschaften, die uns eigentlich fast schon klein halten, die uns von dem Weg abbringen, den wir eigentlich lieber gehen würden. Einfach, weil wir da so gefangen sind in diesem
sozialen Netz. Aber eben auch so eine Phase des pubertären Ausprobierens, wo das ja total gut reinpasst. Und ich freue mich auch immer, wenn das dann literarisch doch nochmal so vermittelt wird, dass man hinterher vielleicht auch so zuschlägt, das Buch mit dem Gefühl so gut, dass man diese Phase gut überstanden hat, oh auch, oder? Hm.
Okay. Ja, voll. Also, sie wird auf jeden Fall, glaube ich, also dieses Buch wird in diesem Frühjahr, denke ich, viele begeisterte LeserInnen haben, weil das wirklich ein sehr, sehr klug gebauter Roman ist mit einer ganz eigenen psychologischen Tiefe zwischen den beiden. Und die sind nicht immer einfach, die beiden Figuren, oder meistens nicht, aber trotzdem auf ihre wütende Art auch liebenswert. Und das fand ich sehr schön, wie sie das macht.
Okay, ich habe ein Buch mitgebracht, was so weit davon entfernt ist, wie es, glaube ich, nur sein kann. Das ist überhaupt nichts Vergleichbares. Es ist geschrieben von Caris Davies. Es heißt Ein klarer Tag und aus dem Englischen übersetzt ist es von Eva Bonnet, die ich total schätze. Immer wenn Eva Bonnet was übersetzt hat, also ich lese dann was und finde es toll und hinterher sehe ich ja, Eva Bonnet hat es übersetzt oder vorher sehe ich es und dann denke ich ja, kein Wunder. Das ist häufig so, dass das in einen Topf fällt sozusagen. Und Caris Davies hat eine Geschichte geschrieben, die im Mitte des 19. Jahrhunderts spielt, im Norden Schottlands. Dort gibt es einen Pfarrer, John Ferguson, der sich abgewandt hat von der schottischen Kirche, der nicht mehr einverstanden ist, wie so viele. Es gab damals, kann man hinterher im Nachwort ein bisschen nachvollziehbar nachlesen, so eine große Bewegung der Abkehr von sozusagen der schottischen Staatskirche, weil das viel mit Großgrundbesitz zu tun hat und dass die Großgrundbesitzer eben über die Finanzierung dieser Kirchen auch entscheiden konnten. Und er war so, hatte keine Lust mehr darauf und hat sich so einer Freikirche zugewandt und ist darüber aber völligst verarmt und war wirklich ganz prekär. Oder es ist, also John Ferguson geht es gerade richtig schlecht. Und er macht sich ziemliche Sorgen, auch wie er seine Frau Mary durchbringen soll. Also es gibt jetzt irgendwie kein Einkommen mehr. Und Mary, seine Frau, die gute Idee hat, sich bei einem Bekannten von ihr zu melden, der für einen Großgrundbesitzer arbeitet, ironischerweise, und fragt, ob der jetzt nicht mal irgendwie so einen kurzen Zwischenjob für ihren Mann hätte. Der ist ein sehr, sehr vielseitig Interessierter. Vielleicht kann der mal irgendwo anpacken, wo es mal wieder irgendwie so ein paar Pfund gibt, die irgendwie die Familienkasse kurzfristig retten. Und dann bekommt John Ferguson von diesem Großgrundbesitzer den Auftrag, auf eine Shetlandinsel mit einem Boot übergesetzt zu werden. Es ist wahnsinnig aufregend, weil John Ferguson kann auch nicht schwimmen. Er hat auch ziemlich Bammel vor der rauen See, aber er soll da auf eine der verlassenen kleineren Inseln auf dem Weg nach Norwegen sozusagen einen übrig gebliebenen Bauern eigentlich einsammeln. Genau, da ist eine Insel, die sich sehr, sehr gut eignen würde, um als Grasland für Schafzucht benutzt zu werden. Und dazu muss aber dieser letzte Pächter, der auf dieser ansonsten völlig verlassenen Insel ist, überredet werden, aufs Festland
mit
zu kommen.
Mit allen Mitteln überredet?
Naja, John Ferguson hat nicht so viele Mittel, aber der wird auf jeden Fall geschickt und es wird ihm erklärt, du wirst leider die Sprache von diesem Typen nicht sprechen, der heißt Iva. Die anderen Leute sind schon seit Jahren von dieser Insel. Auch der Rest seiner Familie ist zuletzt gestorben und vor ein paar Jahren waren wir das letzte Mal bei ihm. Irgendwie kommt er auf dieser Insel schon klar, aber wir müssen da jetzt Schafe ansiedeln. Schau mal, dass du den überredest, aufs Festland zu kommen und diese Insel da frei zu machen sozusagen. Und hier ist auch so ein interessanter, fand ich ein sehr interessantes, das hieß damals, ich glaube wir sind 1850ern und es war sozusagen eine ganz große Bewegung, in der die Großgrundbesitzer wirklich geguckt haben, dass sie das Land sozusagen geklärt haben von ihren kleinen Pächtern und sozusagen freigemacht haben für große landwirtschaftliche, profitablere Projekte. Und im Original heißt es der Roman Clear und dieses, was die schottischen Großgrundbesitzer gemacht haben, hieß eben Clearance und es ist jetzt irgendwie als ein klarer Tag übersetzt und da fehlt eigentlich so ein bisschen diese Doppelbedeutung.
Von klären oder
von klären und von freimachen und sowas. Ne? Und jetzt wird John Ferguson übergesetzt, wahnsinnig schlimme Überfahrt, ihm ist unfassbar schlecht, er hat natürlich auch Angst zu ertrinken, landet auf dieser rauen Insel, das Boot fährt natürlich weiter und bezieht da so ein abgewracktes Verwalterhaus, will sich eigentlich erstmal ausruhen und dann am nächsten Tag versuchen, mit diesem Iva zu sprechen. Also es ist auch ganz klar, der spricht einen Dialekt, den sonst keiner spricht, den John Ferguson auch nicht lernen konnte. Es gab niemanden, der ihm das hätte beibringen können, aber irgendwie ist er gewillt, sich da irgendwie mit ihm zu verständigen und ihm zu erklären, dass er auf dem Weg zu einem besseren Leben doch mal jetzt in den Schoß des kleinen Dorfes da hinten wieder zurückkommen soll, sozusagen. Und er hat ein Evangelium mit, an dem er schreibt und arbeitet. Er hat auch so ein paar Notizen in der Sprache, die möglicherweise diesem Dialekt ähnlich sein könnten, sodass er sich da behelfen kann. Er hat eine Kalotypie, also eine Vorstufe der Fotografie von seiner Frau Mary dabei und ein bisschen was zu essen. Und will sich da in diesem Verwalterhaus einrichten und am nächsten Tag diesen Iva suchen und versuchen, mit ihm zu reden. Das heißt, er könnte auch so ein bisschen geistig zurückgeblieben sein. Es ist nicht so ganz klar, auf wen er da trifft. Und das wird alles in einem ganz, ganz ruhigen, sachlichen Ton erzählt. Ganz berührend, ganz wunderschöne Landschaftsbeschreibung natürlich auch. Er kriegt aber nicht mal das Feuer an. Es ist also, er liegt dann hungernd und frierend abends in diesem Bett und will sich am nächsten Tag mit einem Spaziergang irgendwie dann langsam wieder so ein bisschen menschlich machen und diesen Iva suchen. Und es endet ganz am Anfang schon darin, dass dieser Iva, der auf dieser Insel ganz wunderbar zurechtkommt, der da lebt mit seiner blinden Kuh, die er mit Gras füttert, mit dem übrig gebliebenen Pferd, mit dem er versucht irgendwie zu ackern. Er war jetzt länger krank und ihm ging es nicht gut und er konnte nicht 25.000 Kilo Vogelfedern sammeln, die eigentlich als Pacht abzugeben wären. Und ihm ist schon klar, dass er mit der Pacht auch im Rückstand ist, aber er ist irgendwie bemüht, sich da irgendwie durchzubringen. Und dieser Iva findet am nächsten Tag so eine Art Seebeutel und diese Kalotypie von Mary. Und er hat niemanden auf diese Insel kommen sehen und sieht aber dieses Foto dieser Frau. Und das ist also eine wahnsinnig berührende Szene, wie er plötzlich denkt, irgendjemand muss auf jeden Fall auch auf dieser Insel sein. Er sieht aber niemanden. Er guckt auch im Verwalterhäuschen, kein Rauch steigt auf, es ist nichts los. Und geht dann erstmal wieder seiner Wege. Aber er findet natürlich diesen John Ferguson, der von der Klippe gestürzt ist, lebensunfähig wie er ist. Ist er beim Spaziergang einfach, hat sich irgendwie aber halb die Hüfte gebrochen.
Noch.
Genau. Lebt noch und wird dann von diesem Iva in seine Hütte geholt und wirklich aufopferungsvoll gepflegt. Und hier fängt nämlich dieses Freundschaftsthema an, wirklich so Blüten zu treiben. Erst hat dieser Iva wirklich ein großes Interesse an dieser Mary auf dieser Fotografie, in die er sich wie so ein bisschen verliebt.
Wahrscheinlich hat er das erste Mal sowas auch gesehen.
Ja, ne? Absolut. Also, und ja. Er hat vor langer, langer Zeit, also seine Brüder sind ertrunken mit dem Boot vor den rauen Wassern sozusagen, fast schon vor Norwegen. Sein Vater ist irgendwann gestorben, seine Schwester ist dann irgendwann nach Amerika ausgewandert oder nach Kanada, glaube ich, wie ganz viele. Und er ist eben auf dieser Insel einsam zurückgeblieben und dieser Iva liegt dann in seinem Bett und er wäscht ihm das verkrustete Blut aus den Haaren und verbindet ihn und versucht ihm Haferbrei einzuflößen. Und diese Begeisterung, die er erst für dieses Foto dieser Frau hatte, von der er auch wusste, er darf die eigentlich nicht haben, aber er wollte sie immer so nah am Herzen tragen, die überträgt er irgendwann auf diesen John. Und die beginnen eine Freundschaft. Dieser John wacht irgendwann wieder auf, ist natürlich völlig desolat, muss sich erstmal noch lange ausruhen, kann sich auch überhaupt nicht mit diesem Ivar verständigen. Und die beginnen dann aber auf dieser Insel, eigentlich soll der Aufenthalt 4 Wochen dauern, beginnen die eine ganz, ganz intensive Freundschaft, obwohl sie keine gemeinsame Sprache haben. Und fangen wirklich an, also dass der eine den anderen eben pflegt, der andere sich pflegen lässt, er auch irgendwie so ein Wohlbehagen plötzlich spürt, dieser Pfarrer bei diesem, was der Ivar macht, ich bin sofort. Und der Ivar natürlich irgendwie auch schaut, dass es ihm gut geht. Und dieser John Ferguson gleichzeitig das allerschlechteste Gewissen hat natürlich, weil er jetzt bei dem Mann liegt, den er eigentlich vertreiben soll. Und dessen Lebensunterhalt, dessen Zuhause er eigentlich kaputt machen soll. Und ja.
Dann überlegt er die ganze Zeit, wann sage ich es ihm.
Aber wie sage ich es ihm vor allem? Weil dieser Dialekt, der auf dieser Shetlandinsel gesprochen wird, der heißt Norn. Also das ist eigentlich eine ausgestorbene Sprache. Und die hat für wahnsinnig viele Dinge, für Wolken, für Wind, für Wasser. Es gibt zum Beispiel einen nornischen Begriff, der beschreibt, wenn ein Fels von Wasser überspült wird, dann zieht sich das Wasser zurück. Was dann mit diesem Fels ist sozusagen, wenn er wieder trocken ist. Also es gibt einen Begriff für Dinge, da gibt es in der Deutschen, ich glaube, es gibt kaum, also vielleicht gibt es noch so ein paar Sprachen, die sich mit Schnee befassen, die auch ähnlich so großartig sind. Das ist wahnsinnig toll übersetzt, wie die beiden sich sozusagen annähern über erstmal das gemeinsame Finden dieser Sprache.
Wobei ich ja finde, also ich glaube, wenn du meinst jetzt so, die haben keine gemeinsame Sprache im Sinne von keine gemeinsamen Wörter, so, aber wenn eine Person eine andere pflegt, also das Festival heißt ja auch eine Sprache der Liebe, genau. Also man kann ja, glaube ich, auch mit jemandem auf diese Art und Weise kommunizieren, wenn man der Person jeden Tag irgendwie das, wenn sie das nicht selber kann, ihr das bringt, was sie braucht, um zu heilen.
Und es ist aber natürlich auch eine große Dramatik darin, dass eben beide aus völlig, also wirklich in völlig unterschiedlichen Missionen unterwegs sind. Dieser John wird seine 16 Pfund oder was er da in diesen 4 Wochen nur verdienen kann, wird er nur verdienen, wenn er seinen Job tut, nämlich diesen Typen überreden, von der Insel zu kommen. Und er sieht aber zeitgleich auch, dass diese Insel sein ganzes Zuhause ist, alles, was er hat. Und was auf jeden Fall wichtig, eine Rolle spielt dann auch noch Mary, die ahnt, dass ihr Mann nicht ganz so lebenstüchtig ist und da vielleicht irgendwie scheitern wird.
Kommen Sie auch auf die Insel?
Das muss man selber lesen.
Oh, Maria.
Ich finde, das muss man unbedingt selber lesen. Und es ist ein Roman von gerade mal 200 Seiten, der irgendwie diese 4 Wochen beschreibt auf dieser Insel und der Verständnis aufmacht in ganz, also man versteht sowohl diesen John, man versteht, dass er diese Kirche verlassen hat, man versteht, dass er aber Pfarrer bleiben will, man versteht, dass er seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Man versteht diesen Ivar sowieso, der mit dieser Insel verwachsen ist, wie so ein knorriges altes Holz, ja, also der einfach auch dahin gehört. Und man hofft für beide, dass es gut ausgeht und man weiß aber, es kann nicht für beide gleichzeitig gut ausgehen sozusagen. Und das hat so eine große, finde ich, gedankenöffnende, weltenöffnende, wie das bei Literatur ja immer wieder sein kann, dass man sich in Situationen findet. Und ich liebe das, wenn du in einer Situation bist, in einem Buch, in der du in deinem wahren Leben niemals bist und trotzdem gibt es dann so Ähnlichkeiten, aus denen man was ziehen kann für sein eigenes Sein und Denken und so. Und genau, ich finde es einen ganz, ganz großartigen, ganz wunderschön erzählten und hervorragend übersetzten Roman. Caris Davis, Ein klarer Tag.
Das ist ja auch dann, also das wird ja auch dann deutlich, dass auch in Freundschaften halt so eine ganz hohe Tragik und Fallhöhe erzeugt werden kann. Ne? Also ich meine, 90% der Weltliteratur geht halt um Liebe und Liebesbeziehungen oder Paarbeziehungen. Aber was wir ja vielleicht heute auch suchen, ist in der sozusagen die große Literaturfähigkeit in Freundschaftsgeschichten.
Wobei ich auch da denke, dieses Buch erweitert den Blick so wahnsinnig, weil ich habe zum Beispiel nicht darüber geredet, dass die nicht irgendwann auch miteinander schlafen. Trotzdem findet Liebe weniger statt als Freundschaft in diesem Buch. Auch diese Mary zum Beispiel, also die, also es gibt Freundschaft auf so vielen Ebenen plötzlich in diesem Buch, die ist so vielfältig.
Es wäre generell für die Abschaffung dieser beiden, also oder dieser Grenze zwischen Freundschaft und Liebe, ne? Also das ist ja eh so ein fließender Übergang und ich glaube, also hatten wir ja auch gerade eben schon bei Mascha Unterleberger, als ich so gesagt habe, es ist so eine vorerotische oder so eine zum Teil auch so eine bedingungslose Hingabe an die andere Person.
Die dann diese Grenzen nicht braucht, ne? Oder diese Absteckung nicht haben muss. Und was es eben auch so, dieses Buch kann auch so wunderschön, da sind zwei Männer, die wirklich nichts auf der Welt teilen, die eigentlich wirklich wie so aus unterschiedlichsten Welten kommen, die sich nicht kennen, die eben keine Freundschaft in irgendeiner Jugend schon angefangen haben und die sich also treffen auch auf der, die sind, also bei Eva weiß man nicht genau, wie alt er ist, aber John Ferguson ist auch schon locker über 40. Und die sich eben kennen und die nichts verbindet und die dann aber trotzdem so eine große freundschaftliche Liebe füreinander empfinden. Und auch diese Sehnsucht, die dieser Eva hatte, der auf dieser Insel völlig in Ordnung war in seiner Einsamkeit. Und dann durch diese Ankunft dieses Mannes, der dann plötzlich da liegt und plötzlich eine andere lebende Seele wirklich ist in dieser ansonsten Einsamkeit,
muss man sich so ganz neu
ihm klar macht, auch wie einsam er gewesen ist. Und dann ist er da auf dem Dings unterwegs, auf der Insel unterwegs und macht, was man eben da so tut und kommt dann sozusagen abends nach Hause und dieser John erzählt ihm dann auf den mühsam gewonnenen kleinen Faden der Verständigung, der gemeinsamen Sprache, dieses Nornischen, womit er den Tag im Haus verbracht hat, dass er ein bisschen geheizt hat und dass er das geputzt hat und jenes und so. Also es hat dann auch was ganz Rührendes in dieser Eva sieht so, wie Einsamkeit eben sich auch wirklich, wie das erst auffällt, wenn der Druck sozusagen weg ist.
Oder die andere Person wie so eine Art Spiegel ist. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, eigentlich in allen Geschichten zu diesem Thema, dass Freundschaft auch immer sowas ist, worin man sich selbst halt erkennt. Also in der anderen Person merkt man eigentlich, was man selber, manchmal halt für eine nette Person ist, man erkennt vielleicht auch seine tollen Fähigkeiten oder sowas, aber vielleicht auch manchmal so seine eigenen Abgründe oder sowas, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass man halt viel einsamer ist oder generell so dieser Begriff Einsamkeit auf einmal eine Rolle spielt, was erst in der Beziehung zu der anderen Person entsteht, so diese Selbstwahrnehmung.
Jetzt reden wir über deine Männerfreundschaften, die du
mitgebracht hast. Das ist eine mega gute Überleitung, genau. Was ich noch kurz fragen wollte, das ist jetzt im Frühjahr 25 erschienen, das Buch? Letztes Jahr schon, okay.
Entschuldige, es hat so was Stilles, so was Zurückhaltendes auch in der Sprache. Und das liest sich wie ein Klassiker. Es ist auch so ein bisschen witzig, weil Talking About Friends, wenn man das liest, dann hat man Assoziationen sofort und denkt, das ist eine Wiederentdeckung und könnte auch im Gogols Verlag erschienen sein. Also so ein Gehalt hat dieses Buch irgendwie, wahnsinnig toll.
Gehalt. Gehalt hat auch dieses Buch, aber Wahnsinn. Also Stay True von Huao Shu in der Übersetzung aus dem Englischen von Annette Grube im Aki Verlag erschienen. Und diejenigen von euch, die unserem Podcast vielleicht schon eine Weile folgen, denen wird aufgefallen sein, dass wir sehr oft über Bücher aus dem Aki Verlag reden. Und das hat einfach ganz schlicht den Grund, dass die Bücher aus dem Aki Verlag so besonders gut sind. Und das, was ich auch am Aki Verlag so toll finde, Aki ist, glaube ich, japanisch und heißt Herbst. Habe ich das richtig gemerkt? Mhm. Liebe Freundin?
Hast du, lieber Freund.
Genau. Und da erscheinen nämlich nur im Herbst jeweils 5 Bücher. Und die sind so gut ausgewählt und kuratiert und übersetzt und auch hergestellt und gestaltet. Ich habe bei Aki noch nie daneben gegriffen. Jedes Aki-Buch, was ich gelesen habe, war gut.
Das ist ein richtig guter Satz. Und die Verlegerin Ann-Kathrin Dörich ist wirklich auch so, was die entdeckt und hebt und an Schönem uns literarisch zur Verfügung stellt, sozusagen. Also diese Bücher sind alle wie Freundschaften, finde ich. Also sonst ist es ganz. Ich finde auch, wir haben früher immer mal gedacht, jetzt können wir nicht wieder ein Buch aus diesem oder jenem Verlag nehmen oder sowas, weil wir dachten, aber bei Aki, finde ich, zählt das nicht.
Überhaupt kein schlechtes Gewissen. Also wir können das auch in jeder Folge machen und das wird immer eine gute Folge dann. Ich denke, Ann-Kathrin Dörich ist auf diesen Roman auch aufmerksam geworden oder auf dieses Memoir, weil Huao Shu dafür den Pulitzer-Preis bekommen hat. 2023 in der Kategorie autobiografisches Schreiben.
Da wusste sie bestimmt schon, dass sie dieses Buch macht. Ich glaube, Verlage müssen ein bisschen länger planen, könnte ich mir denken.
Ja, wahrscheinlich hast recht. Ja. Kann sein, dass das irgendwie so
zeitgleich. Aber verdienterweise hat er auch noch den Pulitzer bekommen.
Ja, genau. Und war auch in den USA ein Riesenerfolg. Das ist das zweite Buch von Huao Shu. Der ist an der Westküste aufgewachsen und unterrichtet jetzt am Bard College in New York, schreibt für den New Yorker, ist Professor für, ich glaube auch so, kreatives Schreiben oder sowas. Also ein sehr, sehr versierter Autor, Mitte der 70er geboren. Und Stay True ist, kann man sagen, ein autofiktionaler Roman, eine autobiografische ein autobiografischer Roman. Er erzählt von sich selbst und wie er aufgewachsen ist.
Das Wort Memoir ja auch echt schön.
Genau, Memoir ist vielleicht interessant, weil mir war das, da können wir vielleicht später noch drüber reden, Memoir hat ja auch immer was mit dem Abschied zu tun, nennen wir es mal so vielleicht, oder eine Rückbesinnung, eine Erinnerung an etwas, Erinnerung, was nicht mehr da ist. So. Und er erzählt darin sein Leben, die ersten 25 Jahre, wie er als Kind von Eltern aufgewachsen ist, die aus Taiwan geflüchtet sind, aus politischen Gründen und aus wirtschaftlichen Gründen, die einfach gedacht haben, dass sie in den USA in den 70er Jahren bessere Ausbildung bekommen können und einen höheren Wohlstand für sich und ihre Kinder erreichen können, was damals sehr, sehr üblich war. Also gerade so an der Westküste gibt es eine ganz, ganz, ganz große amerikanisch-asiatische Community. Genau, und Hua Zhu ist in Kalifornien geboren und erzählt in den ersten Kapiteln auch, wie das eigentlich war, so für in so einer Asian Community aufzuwachsen und wie schwer es seine Eltern hatten, wann er dann auch irgendwann gemerkt hat, dass er besser Englisch spricht als seine Eltern und sowas, also ihn auch irgendwie entwachsen ist. Und genau, dann geht er da in die Schule und dann auch auf die Uni oder aufs College. Und in diesem College lernt er auch andere American Asians kennen und stellt sich auch ein bisschen eine Frage, ja, wie angepasst sind sie, also wie viel von ihren kulturellen Wurzeln haben sie noch, wie viel erinnern sie sich noch an ihren taiwanesisch-japanischen Background und wie sehr sind sie vielleicht auch schon in der amerikanischen Kultur assimiliert. Und da gibt es einen in seinem Studienjahrgang Ken, der so ein richtiges, so ein Proto-Amerikaner scheinbar geworden ist, also so mit Nike Air Max und irgendwie Basketball-Shirt und Basecap und alles und immer gute Laune hat und sowas und so Everybody's Darling und sowas und Hua Wuxu ist eher so ein, ja, ein bisschen so eher der Grübler und ist eigentlich, definiert sich auch darüber, dass er sehr oft dagegen ist erstmal und so auch seine eigene Ernsthaftigkeit so sehr ernst nimmt. Und dann,
in dem Alter aber auch.
Genau, so mit 18,
auch
19.
Okay, finde ich. Bisschen melancholisch.
Genau. Und dann lernt er halt diesen Ken. Ja, und die werden, obwohl er am Anfang so skeptisch ist, dann sehr, sehr gute Freunde. Und durchleben so diese Phase, kann man fast sagen, also dort, wo Mascha unter Lehberg aufhört mit ihren zwei Protagonistinnen, da geht es bei Wao Zhu eigentlich erst richtig los. Mit 19, diese Phase von, dass man so seine eigene Identität als Erwachsene so ein bisschen konstruiert, so was mag ich, was sind meine Werte, wie will ich reden, wie will ich mit meinen Mitmenschen umgehen, all diese Sachen, wie loyal bin ich, wie benehme ich mich beim Essen, auch sowas. Und er erklärt das ganz schön, und das spielt dann in den 90ern, ist er irgendwie so 18, 19, und da geht es ganz viel um Musik. So, also zum Beispiel Nirvana spielt eine ganz große Rolle oder aber auch bestimmte Tracks von den Beach Boys oder von Pearl Jam. Irgendwie. Also er findet halt Pearl Jam total blöd und sowas. Das ist so sein Distinktionsmerkmal und Ken findet Pearl Jam halt total gut und so. Also man macht wirklich so eine...
Kann man mit jemandem befreundet sein, der Pearl Jam mag oder nicht mag, ist dann so die Frage. Oder da zeichnet sich viel ab an so gemeinschaftlichen oder nicht gemeinschaftlichen, genau, Musiksachen, ja, total.
So, und dann entdecken sie aber auch so halt viele Gemeinsamkeiten und dann ist es total schön, weil die dann immer auf den Balkon gehen und gemeinsam rauchen. So, und dann sagen sie ihm, hey, kommst du mit einer rauchen? Also, weiß nicht, der sitzt in der Bibliothek oder sowas. Und dann gehen sie zusammen rauchen auf dem Balkon und unterhalten sich dabei. Und er schreibt an einer Stelle, ja, wir haben eine neue Schachtel Zigaretten geholt, das waren jetzt wieder 20 Geschichten. So. Genau, und dann unterhalten sie sich halt ganz viel über Filme, über Musik, auch über das Schreiben. Entwickeln halt in dieser Spiegelung des anderen das eigene Ich. So. Und das ist total schön, so auch in dieser Abgrenzung zum Beispiel, dass man so sagt, ne, ich bin halt nicht dieser ganz Fröhliche, sondern ich mag es halt auch, zurückgezogen zu sein und dann auch mal, ja, mein Ding zu machen. Und dann schreibt der Hua Wuxu die ganze Zeit an so einem Fanzine oder so einem eigenen Magazin irgendwie, was er so rausbringt und eigentlich auch der einzige Autor ist. Es ist für ihn ein Riesending. So. Und dann blickt er auch, ob der Ken da drin schreiben darf und lässt ihn aber nicht so richtig. Und es ist interessant, wie er halt so diese Grenze zieht zwischen dem, was er zeigt und dem, was er nicht zeigt, was sie teilen und was sie nicht teilen, aber eigentlich das meiste teilen sie, dann fahren sie ganz viel zusammen Auto, irgendwie nachts durch die Gegend, auch noch mit ein paar anderen Typen. So bis Seite 150 habe ich gedacht, das ist ein rein männlicher Roman, gibt es überhaupt keine weiblichen Figuren, so, was ich so gedacht habe, wow, würde mir fehlen, so was sehr Maskulines, aber Die haben einen total schönen Umgang miteinander. Es ist, habe jetzt auch keine oder fast keine so toxische Maskulinität oder so wahrgenommen, sondern die reden dann auch zum Beispiel über Aristoteles Freundschaftsbegriff oder von Derrida. Also die haben so, ja, also auch eine intellektuell sehr, sehr tiefgehende Beziehung miteinander. Genau, und dann heißt dieses Buch ja Memoir. Also es ist relativ klar, dass diese Freundschaft irgendwann aus irgendeinem Grund zu Ende ist. So. Und es gibt eine Party, die Ken gibt, so wie so eine Art Housewarming-Party, weil er eine neue WG hat. Und Hujo geht da auch mit hin und will aber noch auf einen Rave gehen. So, und dann verlässt er diese Party wieder und das ist das letzte Mal, dass die beiden sich sehen. So. Und diese Schreibposition, aus der er schreibt, die ist halt dann in diesem Jahr, nachdem sie sich das letzte Mal gesehen haben, und er versucht durch dieses Schreiben, sich an diese Freundschaft zu erinnern, wie das entstanden ist, was sie verbunden hat, aber auch seine Zweifel, dass er so sagt, habe ich vielleicht diese Freundschaft als viel intensiver wahrgenommen als er? Also waren wir wirklich so Best Friends oder war ich nur einer von vielen in seinem Freundeskreis? Oder dann macht er sich die aller schlimmsten Vorwürfe, dass er in dieser Nacht halt gegangen ist. Oder er sagt, was wäre passiert, wenn ich da geblieben wäre? So. Und dieser Prozess des... Ja, des
Man ahnt, es ist dramatisch.
Ja, es ist hochdramatisch und ich glaube, in der amerikanischen Ausgabe steht es auch auf dem Klappentext, was passiert. Aber mich hat es in dem Moment schon sehr geschockt und ich finde, das ist auch so ein Erlebnis, was man, glaube ich, der Lektüre einfach lassen soll, dass man rausfindet, wie das passiert oder was da genau passiert. Auf jeden Fall also hochtragisch. Und der schreibt an einer Stelle, das finde ich sehr schön, das hat der Aki Verlag hier auch von reingedruckt. Ich schreibe all das, weil es meine Weise war, damit zurechtzukommen. Nämlich Geschichten zu erzählen in dem Glauben, dass Geschichten eine Brücke über einen Abgrund bauen können. Und über diesem Abgrund befindet er sich halt, nachdem er Ken verliert. Und das Schreiben dieses Buches, und deswegen hat das, finde ich, auch so eine tolle, große Wahrhaftigkeit, ist halt sein Weg, diese Freundschaft als was total Schönes zu feiern, was er erlebt haben durfte. Und gleichzeitig diesen Verlust in sich irgendwie einzubauen. Er spricht auch an einer Stelle, dass dieses Schreiben ihm eine Struktur gibt, wie so eine Art Stadt in sich, die er nur dadurch, dass er schreibt, kann er die durchlaufen und schafft er das irgendwie, sich nicht zu verlieren. So. Und
es ist auch schön, dass du nochmal Wahrhaftigkeit sagst, in diesem Kontext auch mit dem Titel sozusagen, ne? Dass also wahrhaftig auch so ein Wort ist, was wenig genutzt wird, obwohl es so wichtig ist. Und nochmal im Vergleich zu wahr zum Beispiel, ist die Freundschaft wahr, hat er die genauso empfunden wie ich oder habe ich da viel mehr, so wie du es vorhin erzählt hast, dass eben dieser Unterschied zwischen einer Sache, die so messbar sozusagen ist, ist wahrhaftig einfach einseitig fühlbar klar. Also das ist so für jeden selbst so das Maß.
Es wird halt, genau, es wird so vollkommen klar, warum er dieses Buch schreiben musste. So, es ging gar nicht anders, also er musste das so. Und genau, Stay True heißt es, weil die sich damit verabschiedet haben. Das war so ihre Abschiedsformel. Also bleib dir treu, sowas. Und das ist das Interessante, weil in dem Moment, als sie sich kennengelernt haben, und das hattest du vielleicht auch so mit 18, 19, dass du noch gar nicht wusstest, was für eine Maria du eigentlich, welcher Maria du eigentlich treu bleiben müsstest, wenn du jetzt mit 19 Stay True gesagt bekommst. So. Und diese Verhandlungssache und dass man dafür FreundInnen braucht, was auch vielleicht gar nicht so um Liebesbeziehungen geht. Also eine Liebespaarbeziehung ist vielleicht auch eine Art Schule, aber dass man sich selbst eigentlich dadurch begreift, dass man Freundinnenschaften hat, das ist schon, das verhandelt er hier auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und egal, ob die jetzt über Musik reden oder dann doch irgendwann Frauen auch ins Spiel kommen oder über das Essen und dann sagen sie, ja, wir müssen jetzt jeden Freitag zusammen essen gehen, weil das ist so eine Praxis von Freundschaften. Dann merken sie nach 2 Wochen, dass sie überhaupt keine Kohle dafür haben. Und dann gehen sie doch wieder einfach nur zusammen rauchen und sowas. Und also mich hat es auch ganz, ganz, ganz doll halt an meine Zeit, also es ist auch schon 3, 4 Jahre her, dass ich Anfang 20 war. Mhm. Und auch an Freundschaften, die dann vielleicht wieder so, naja, auch zu Ende gegangen sind nach dieser Zeit. Oder warum die zu Ende gegangen sind und wie prägend die aber dann trotzdem waren. Und was ich hier sehr mag, ist, dass es eine konstruktive Freundschaft war. Also keine, die den Wao Zhu irgendwie charakterlich oder so eine schlechte negative, also klar, er ist traurig und sowas, aber es war nichts Kriminelles oder sowas. Das war eine erbauliche Freundschaft. Und das finde ich sehr schön, wenn Menschen das Glück haben, solche Menschen kennengelernt zu haben und das schätzen können, auch so das zu begreifen, zu blicken können. Ja, ich war hier gerade was ganz Besonderes erfahren können, einfach so. Und das ist toll, wenn man auch so darüber schreiben kann. Also, ja, es löst so sehr viel Gedanken über die eigenen Freundschaften im Leben.
Genau, kann man das lesen und sich erinnern und dann schauen, wer einem selbst vielleicht auf dem Weg in dem Alter. Es ist so die 90er, oder?
Ja, genau.
90er ist sehr, auch eine sehr, sehr spannende 90. Zeit.
Und einfach. ich habe die ganze Zeit Spotify auf den Ohren gehabt und habe diese ganzen Lieder mir angehört. Das hat auch echt Spaß gemacht. Also weil die Musik, die man einfach in dieser Zeit hört, die verlässt einen halt das ganze Leben lang. Das
kannst meine Kinder fragen, ja.
Also gerade Nirvana, das sind einfach so intensive Musik-Hörerfahrungen.
Was ich auch leider festgestellt habe, ist, das verlässt einen zwischendurch und dann kommt es nochmal so krass zurück wie wenig anderes. Also das, was man so in seinem Zimmer gehört hat, laut, wo man gedacht hat, man stirbt gleich oder muss es jetzt unbedingt auch sehr laut, keine Ahnung,
was
ich sage jetzt keine Fans. Ich habe eine Playlist, die mir sehr peinlich ist, aber unsere Freundin Clara zum Beispiel hat sie mit mir im Auto gehört und ich habe mich jedes Mal entschuldigt, wenn ein neues Lied kam, aber ich habe es auch jedes Mal und sie fand das sehr interessant.
Peinlich? Steht doch dazu.
Weil es eine sehr, also ich glaube, es gibt wenig, was auch so Emotionen kesselt, wie Musik das kann.
Ich denke, bei dir ist alles Bach.
Ja, danke. Den Eindruck möchte ich auch erwecken. Ich share diese Playlist mit dir.
Okay.
Also es ist ein
Wobei wir ja im Laden
unserer
auch
Freundschaft.
Wir haben ja auch so Freundschaftslieder, zum Beispiel sowas wie Nina Simone oder Gregory Porter.
Wir haben Gundermann auch zusammen
Gundermann,
gehört,
ganz genau,
viel. Und so. Wir haben James Blake viel miteinander gehört, zum Beispiel. Und ich glaube, genau diese Mischung, dass man sich so ehrlich zeigen kann, wie viele verschiedene Seiten man auch in so musikalischer Expression sozusagen hat, das ist auch ein großes Freundschaftszeichen. Wer meine Playlist sieht, ist auf jeden Fall mein Freund oder meine Freundin. So. Bist du mit Huashu fertig?
Ja, ich wollte, also bin ich, also jetzt,
fertig.
Ich bin mit dem darüber reden, glaube ich, fertig. Ich wollte dich fragen, ob du mit jemandem befreundet sein kannst, der nicht liest.
Muss ich kurz wirklich drüber nachdenken, weil, also ich bin mit Leuten befreundet, die sehr andere Sachen lesen als ich. Und ich möchte jetzt niemanden in die Bredouille hauen, indem ich hier sage, was oder sowas. Und ich kann auch mit Leuten befreundet sein, die nicht lesen. Und ich kann, glaube ich, auch, genau das würde ich schon wollen. Also weil ich lese dann einfach doppelt so viel, das macht mir dann nichts. Ich lese dann einfach für die Person mit, wenn es sein muss. Aber wenn das eine Freundschaft ist, dann, ich bin dann froh, mit vielen Leuten befreundet zu sein, die auch gerne lesen und viel lesen und mit denen ich mich darüber austauschen kann. Aber das ist zum Beispiel, Literatur ist so extra. Die muss nicht in Freundschaften auch noch stattfinden. Manchmal bin ich sogar froh, wenn ich mit, entschuldige mein Herz, aber ich bin manchmal wirklich froh, wenn ich mit Freundinnen zusammen bin und es nicht um Bücher geht.
Wir reden auch nicht nur über Bücher.
Nee, das stimmt. Aber es ist
mehr so über die Leute, die sie machen.
Es liegt aber oft nah, weil wir eben, und ich mag es zum Beispiel total gerne, auch mit Leuten mal über Sachen zu reden, wobei ich nicht so viele Freundinnen habe. Also das muss man vielleicht auch sagen. Ich bin sehr überschaubar geworden im Laufe der Jahre.
Ja, dadurch, dass du ja auch so jung Mutter geworden bist, finde ich, macht es ja auch nochmal schwieriger, Freundinnen, also die Freundschaften, die ich jetzt so hatte in den letzten 10, 20 Jahren, wo dann Kinder dazugekommen sind, also die Praxis der Freundschaft wurde dadurch einfach ganz anders so, und auch viel schwieriger, weil man sich ganz neue Sachen einlässt.
Mich neulich auch mit jemandem darüber unterhalten, dass es so Phasenfreundschaften gibt, dann ist man mit den Leuten befreundet, die in einer ähnlichen Phase sind, weil sich das so anbietet. Dann hängt man zusammen auf dem Spielplatz und im Geburtsvorbereitungskurs und dann entwickeln sich da Freundschaften, die sich vielleicht sonst nicht und die entwickeln sich auch wieder ab. Nach einer gewissen Zeit verliert man die dann wieder. Also ich weiß, dass ich jahrelang in Berlin mit Müttern im gleichen Stadium sehr eng war und heute weiß ich nicht mal mehr, wo die stecken. Also auch da sind, und wir waren wirklich intensiv zusammen und ich würde auch sagen, wirklich befreundet. Aber manchmal ist das einfach so ein Phasen, wie so eine Welle, dass ich das dann, und die Freundschaften, die ich aber habe, und das sind viel weniger als früher, die sind schöner und intensiver. Und ja, jetzt wäre ich gleich ganz emotional. Wollen wir über was anderes reden?
Was hast du denn noch für ein Buch mitgebracht?
Ah ja, sehr gute Überleitung, vielen Dank. Ich habe ein Buch mitgebracht, was deswegen heute hier steht, weil es sehr, sehr toll ist und eine sehr gute Leseerfahrung war, aber weil ich mich auch gefragt habe, ist, ob dieses Buch von Katrin Wessling, es heißt Sonnenhang, die Freundin ist, also ob ein Buch eine Freundin sein kann, sozusagen, ob die Protagonistin in Sonnenhang sozusagen für eine große Breite an Menschen in einer gewissen Lebensphase vielleicht die Freundin ist, die sie sich eigentlich wünschen würden. Sonnenhang erzählt die Geschichte von Katharina. Katharina lebt im Wedding in Berlin mit allem, was dazugehört. Sie ist ziemlich erfolgreich, freiberuflich, arbeitet sich aber auch wahnsinnig manchmal in so einer Art Koma, um nicht mehr zu fühlen, was in ihrem Leben sonst alles nicht so richtig ist. Es ist nämlich genau dieses Gefühl. Würde dir nie passieren. Es ist genau dieses Gefühl, was ich so verstehen konnte, wo man so mit Ende 30 gerade so dasteht und denkt, Moment mal, mit Anfang 20 hast du gedacht, mit Ende 30, mit 40, egal wie, fühlt es sich aber so und so an und du hast dann das und das erreicht und diese oder jene Träume sind bestimmt wahr geworden und manchmal waren die sogar noch ganz diffus und nicht so konkret, aber trotzdem hast du dich gesehen, wie du mit Ende 30 diesen Zenit übersprungen hast und alles ist eigentlich gut geworden.
So Next Level praktisch erreicht. Irgendwie so.
Und wir haben jetzt eine Protagonistin, bei der ist das einfach nicht der Fall. Und dieses Gefühl mit Mist, das ist mein Leben und jetzt müsste eigentlich dieses Level erreicht sein und ich habe aber nicht mal die Ahnung, wie ich da hinkommen sollte. Es ist alles so weit weg und es ist einfach vieles nicht wahr geworden. Das ist was ich so verstehe. Es ist so ein, finde ich, Gefühl einer ganzen Generation, die auch diesen Moment erwartet hat, dass irgendwas initial zündet und plötzlich ist alles super und der Moment kommt einfach nicht und sie arbeitet sich kaputt und sie versucht sich parallel zu betäuben, indem sie irgendwelche Computerspiele spielt, die ich überhaupt nicht verstanden habe, aber wo ich verstehen konnte, dass man sich die ganze Nacht mit so einer Zockerei um die Ohren haut, weil man einfach gerade nicht in der Realität sein kann. Beziehungen, die eigentlich krachen gehen, bevor sie richtige Beziehungen wurden, immer wieder große Enttäuschungen auch über Lieben. Der Ex heißt Schnittlauch. Katharinas Ex ist einfach ein richtiger Schnittlauch und ich finde, das ist eine der besten Bezeichnungen, die ich seit langem für einen Ex-Freund.
Ich kenne nur Lauch, aber Schnittlauch,
Schnittlauch fand ich richtig cool.
Deluxe-Lauch.
Ja, Schnittlauch, der einfach sie in so einer Beziehung die ganze Zeit hat zweifeln lassen, ob das jetzt überhaupt eine richtige Beziehung ist, der sich nie so richtig committed hat, der seinen Freunden nicht von ihr erzählt hat und sie, die in dem Versuch auch keine Umstände zu machen, nicht unbequem zu werden, in dem Versuch, trotz des ganzen Feminismus, den wir ja so inhaliert haben und trotz dieses Gefühls, das ist gerade falsch, wie es gerade läuft, diesen ganz dringenden Versuch, doch bitte möglichst unauffällig zu bleiben, damit er sich irgendwann bekennt und sich alles einrichtet und feststellt, okay, er hat sie verlassen und er musste sie gar nicht verlassen, weil es war ja eigentlich gar keine richtige Beziehung. Also große Enttäuschung auf großer Ebene.
Okay, und wo kommt jetzt die Freundschaft ins Spiel? Oder ist es die Abwesenheit von
Freundschaft? Nee, es ist, also ich bin ja immer noch der Meinung, dass diese Katharina diese Freundin ist, indem sie uns das erzählt, indem sie uns daran teilhaben lässt. Aber was natürlich schon passiert ist, dass zu dieser großen Katastrophe von Alltag dann noch eine große Katastrophe kommt, die wirklich ein Sonderaushängeschild verdient. Mit Ende 30 wird bei Katharina nämlich was diagnostiziert und ihr muss die Gebärmutter entfernt werden. Und sie weiß in dem Moment, okay, jetzt ist diese Chance, irgendwann mal glückliche Familie, Kinder, der ganze klassische Traum, den wir ja auch noch so verinnerlicht haben, obwohl wir, und ich sage es immer wieder, obwohl auch diese Katharina diesen Feminismus sich aus all diesen Büchern angelesen hat und weiß, dass wir mehr sind als unsere biologisch tickende Uhr und unsere Fortpflanzungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es in dem Moment einfach ein großes Loch in ihrem Bauch im wortwörtlichsten Sinn, was sie mit dieser Tatsache konfrontiert, dass das für sie auch nie Realität werden wird. Und hier werden in diesem Roman, und das klingt ja eigentlich total dramatisch, und du kriegst schon eine leichte Falte auf der Stirn, aber...
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man so mit Ende 30 so als Frau gewahr wird. Okay, ich werde nie Mutter sein. Ne?
Genau, also, und das wird, und ich weiß gar nicht, wie ich die Kurve dazu kriegen soll, zu sagen, es ist so ernst und sie nimmt das Thema so ernst und sie beschreibt es so wahnsinnig berührend, aber trotzdem hat es eine ganz krasse Leichtigkeit, denn Katharina hat Freundinnen, die sind zwei, mit denen sie sehr eng ist, die sind aber, die eine ist in einer super Beziehung, die andere ist gerade schon wieder Mutter geworden und sie versucht nämlich das, was du vorhin beschrieben hast, sie versucht den Kontakt zu halten, auch wenn gerade in ihr so ein wahnsinniger Einbruch ist, weil sie eben keine Kinder haben kann und weil es natürlich eben diese Freundschaft auch verändert. Zu dieser Freundin, die eben eigentlich ständig mit irgendwas anderem beschäftigt sein muss. Und sie hat ein wahnsinniges Verständnis dafür. Es ist ein ganz tolles Buch, was das auch thematisiert, was es mit einer Person ohne Kinder macht, ständig mitzudenken, wie sich die Person mit den Kindern fühlt. Und einerseits eben zu sagen, ja, ich verstehe, dass dein Alltag ein ganz anderer ist und dass du den Arsch voll Arbeit hast und es tut mir leid und ich will dir auch helfen. Und andererseits aber eben auch deutlich merkt, unsere Leben entfernen sich gerade und ich bin aber auch noch hier und ich will aber nicht noch eine Belastung für dich sein. Also diese ganzen Themen, die, glaube ich, ganz oft mitgedacht werden, aber selten gut formuliert werden, die hat Katrin Wessling da ganz großartig drin formuliert. Zumindest geht es aber eben auch um die Sinnfrage des Lebens und was machen wir jetzt mit diesem ganzen Chaoshaufen, auf dem wir sozusagen stehen. Und es gibt eben diesen coolen alten Holgi, diesen Kneipier irgendwo an der Ecke im Wedding, der wirklich so eine Art Wahlfamilie.
Ein Holgi.
Und der hat einen männerhassenden Hund, der heißt Fine. Also es gibt wahnsinnig viele lustige Sachen. Und Katharina geht da immer hin, um sich ein bisschen abzuschießen und Kniffel zu spielen und irgendwie so. Das ist ihre Form von Ersatzfamilie. Und ihr ist aber auch klar, das reicht jetzt nicht mehr. Und ich kann nicht nur Convenience Food essen und die Nächte durchzocken oder arbeiten, bis der Arzt kommt. Ich muss irgendwie. Und dann kommt sie eben in dieser Kneipe durch sehr interessante Umstände auf die Idee, sie gibt ihrem Leben nochmal eine andere Note und wird ehrenamtlich in einem Altenheim Sonnenhang jeden zweiten Samstagnachmittag für die Spielerunde sozusagen. Sie koordiniert da wir spielen Rummy Cup und Kniffel und Scrabble und beschäftigen so ein bisschen die Menschen, die im Prinzip in so einer Seniorenresidenz auf ihren, das Gegenteil sozusagen von dem, was sie gerade erlebt. Die haben nämlich wirklich, müssen wirklich diese in Frage stellen und gibt ihrem Leben damit sozusagen nochmal so einen Move und kann aber auch gut mit alten Leuten. Also sie mag alte Leute auch. Es ist nicht nur so ein selbstreferenzielles, ich muss irgendwie noch was auf meine Liste packen, wofür ich mich nicht schäme, sondern es hat eben auch eine gut formulierte, was kann ich eben noch tun, was wirklich authentisch und ehrlich und echt gut für diese Gesellschaft wäre. Und da entwickeln sich dann Freundschaften aus völlig ungeahnter Richtung.
Intergenerationale.
Genau. Und das ist nämlich das, dieser Roman ist sozusagen voller Freundschaft, die auf so eine sehr, sehr untypische Art erzählt wird und die uns so ein bisschen wieder verortet miteinander und in dieser Welt. Und nach diesem Roman, auch wenn er so viele traurige und ernste Themen verhandelt, hat man so ein bisschen das Gefühl, es gibt da draußen genauso Seelen und wir müssen nur irgendwie in irgendeine Form von kleiner Aktion kommen, damit wir uns mit denen wieder verbunden fühlen. Deswegen ist es ein hoffnungsvolles und tröstliches Buch. Sonnenhang von Katrin Wessling.
Süßa. Toll.
Jetzt machen wir noch schnell zwei Absacker zur Freundschaft.
Genau, wir haben als Absacker, also Absacker heißt bei uns im Podcast immer, dass wir dann auf harten Alkohol umsteigen. Nein, dass wir zum Schluss einfach noch schnell ein Buch empfehlen, was wir besonders toll fanden. Und Maria und ich haben uns überlegt, dass wir jetzt so zum Abschluss dieser Freundinnenschaftsfolge jeweils ein Buch empfehlen zu dem Thema, was sozusagen unser All-Time-Favorite zu diesem Thema ist. Deswegen haben wir beide schon in anderen Folgen über diese Bücher gesprochen. Das ist jetzt nicht ganz neu. Das heißt aber nicht, dass es schon auserzählt
aber
ist.
Aber habe ich nicht über deins gesprochen letztens zum Beispiel?
Also das weiß ich doch nicht.
Ich glaube nämlich, ich habe über dein Freundschaftsbuch gesprochen.
Dass an deinem Buch fast unsere Freundschaft mal zerbrochen wäre.
Darüber reden wir jetzt vielleicht später. Jetzt mach erst mal
rein. Okay, aber ich bin dran, genau. Und zwar habe ich letztes Jahr auch schon keiner Situation ausgelassen, in der ich nicht Weltalltage von Paula Fürstenberg in irgendeine Kamera halten konnte. Und zwar vollkommen zu Recht. Da geht es nämlich um ein Freundinnenpaar, also ein Junge und ein Mädchen, die sich schon in der Schulzeit kennenlernen. Und das Mädchen das hat immer so Schwindelanfälle. Und deswegen darf es zum Beispiel nicht schwimmen gehen und nicht Fahrrad fahren. Und ihr bester Freund sozusagen, der baut dann extra ein Fahrrad mit Hänger und der macht extra einen Rettungsschwimmerkurs. Genau, und dann nimmt er sie trotzdem mit an den See und die könnten dann trotzdem schwimmen. Und diese Gesten der Freundschaft, die werden im Laufe des Buches auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen über Listen, über Einträge, das Tagebuch, also ganz viele verschiedene Texte, und werden diese Gesten der Freundschaft auf ein literarisches und zwischenmenschliches Niveau gehoben, wie ich es vorher noch nie gelesen hatte. Also, weil dann, als die erwachsen sind und nachdem sie mal kurz auch ein bisschen was Techtelmechteliges ausprobiert hatten miteinander, was nicht so geklappt hat, wohnen sie zusammen und sind so eine Art, im besten Sinne des Wortes, wie so eine Art Fürsorgegemeinschaft auch. Also die sind halt füreinander da, auch in den Momenten, wo es halt nicht nur um Hedonismus geht. Und zwar hat dann er später eine ganz veritable Depression und ist eigentlich völlig gegen jegliche soziale Bindung. So, er lehnt alles ab und sie bleibt halt an seiner Seite und sagt, ich weiß, dass gerade aus dir diese Krankheit spricht und dass du mich eigentlich magst, so, und hör auf, so ablehnend zu sein, oder ich bin trotzdem da, du wirst mich nicht los. Und diese Geste und diese Weitsicht, und das finde ich so beeindruckend, und das hat das überstrahlt, finde ich, auch an vielen Stellen sogar das, was wir jetzt vorhin vielleicht hatten, so mit diesen klassischen Liebespaarbeziehungen, wo man dann vielleicht schon viel eher so gesagt hat, ich halte es nicht aus, dass die dann trotzdem so als FreundInnen zusammenbleiben, das fand ich hoch beeindruckend, und trotzdem hat sie einen ganz feinen Humor da drin, und das ist eine Art von, ja, also tiefer Freundschaft, wie ich es, glaube ich, noch nie vorher gelesen habe.
So, kann ich mich in allem anschließen. Ja. Ich bin auch totaler Fan von diesem Buch. Und du musst jetzt nicht sagen, was du von diesem Buch hältst. Aber natürlich, wenn ich über Freundschaft nachdenke und über Bücher über Freundschaft, Jude, Willem, Malcolm und JB, ich würde es mir tätowieren lassen, wenn ich noch Tattoos tragen würde. Von Hanya Yanagihara aus dem Englischen übersetzt von Stefan Kleiner. Das ist für mich das absolute Buch über Freundschaft. Das ist das Buch über eine WG von vier Jungs, die sich im College kennenlernen und die über viele, viele Jahre befreundet bleiben in unterschiedlichsten Konstellationen. Es ist die Geschichte eines zutiefst versehrten, traumatisierten, wirklich düsteren, fast gebrochenen Menschen und wie die Freundschaften in seinem Leben immer wieder Licht und Heilung und Kraft da reingeben. Und also wirklich eines der Romane, ich habe noch nie was gesehen, was so oder gelesen, was so düster und so hell gleichzeitig ist. Also es ist so schmerzlich und so heilsam. Es ist so der Superlativ von einem Buch. Und ich finde, es ist auch nach wie vor eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich kann Hanya Yanagihara nicht genug dafür preisen, uns diese Geschichte geschenkt zu haben. Und bin ganz, ganz froh, immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, stehe ich zu diesem Buch wie verrückt. Ein wenig Leben. Und unsere Freundschaft wird überdauern, dass du das anders siehst. Sagst du Tschüss?
Genau. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, zugeschaut habt. Vielen Dank an das Literaturfest München, dass ihr uns eingeladen habt. Besonders an Daniel Schreiber. Und vielen Dank auch an das Literaturforum im Brechthaus, dass wir diese Folge hier aufnehmen konnten. An Mareike, die den Schnitt gemacht hat. Und jetzt wünschen wir euch genau einen wunderschönen Lesefrühling. Danke, Maria, für deine Freundschaft.
Danke für dich.
Für unsere Lese-Literatur-Lebensfreundschaft.
Auf Wiedersehen im nächsten Podcast mit meinem Freund Ludwig Lohmann.
Okay, tschüss. Das war Blauschwärz Berlin, der Literaturpodcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.